Okay, ich fange mal gleich mit der guten Nachricht an. Ich komme gerade aus einem Fachforum, in dem einige prüfungsrelevante oder prüfungsformsrelevante Fragen diskutiert werden. Wer hat im letzten Wintersemester Morphologie-Klausur geschrieben? Da ist was aufgefallen, ne? Da gab es einen Spickzettel. Also wir werden das wahrscheinlich hier auch machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so gut ist, weil es gibt in der Informatik gibt es die Tradition, dass man besonders in der Hardware-Architektur, dass man ein DIN A4-Zettel beidseitig handbeschrieben mitbringen kann. Und am Anfang als Studierender, zumindest ich habe mich riesig darüber gefreut. Aber dann habe ich festgestellt, das, was ich da aufgeschrieben habe, das war eigentlich so ein Trick, didaktischer Trick. Also man hat die Teilnehmenden nochmal geschickt gezwungen, sich nochmal mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Ganz wichtig, handbeschrieben, weil man versucht natürlich auf beiden Seiten möglichst viel zu packen, am besten alle Folien aus alle 14 Sitzungen. Und das geht ja nicht und deswegen muss man ja einiges generalisieren und dieser Generalisierungsprozess ist eben der Trick. Das ist so ein Lernprozess. Und als ich das damals hier angesprochen habe, das ging gar nicht, aber jetzt sind wir ja zu zweit. Frau Schmidt, Susanne hat das auch noch mit eingebracht und das fand ich ganz gut. Wie fandet ihr das? Warum, Maria, warum war das gut?
Ich hatte danach das Gefühl, dass ich das was aufstampfen konnte.
Okay.
Mehr gelernt eigentlich als sonst. Aber ich eben so ein Sicherheitsgefühl zu geben.
Okay, wolltest du das auch sagen?
Ja, auf jeden Fall, dass man sich sicher gefühlt hat und vielleicht auch nicht so extrem nervös war vorher.
Okay.
Und sich gedacht hat, hoffentlich kann ich mich noch an alles erinnern, was jetzt relevant ist oder so. Also ich würde sagen, okay. Das Sicherheitsgefühl war auf jeden Fall ausschlaggebend.
Aber habt ihr Eindruck gehabt, dass das, was drauf stand, tatsächlich dann, nicht wörtlich vielleicht, aber indirekt tatsächlich in den Fragestellungen stand? Also wurde das tatsächlich verlangt, was auf euren Zettel dann stand? Was mich jetzt interessieren würde, und ich weiß nicht, wie weit ich das rechtlich euch drum bitten kann, lasst uns mal das machen. Also so einen Zettel lasse ich in dieser Klausur hier zu. Sondern ich würde euch bitten, freiwillig mir dann vielleicht die Zettel zu anonymisieren und mir zu geben. Ich würde die gerne vergleichen. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr euch gegenseitig das ausgetauscht habt. Ich weiß, man das in Deutschland lieber Zahnbürste tauscht als die Lerninhalte. Wir sind alle, ja, das gehört mir. Diese Tradition geht von Studenten bis Professoren. In allen Ländern sitzen in der Regel in den Vorlesungen auch die Dozenten oder Kollegen. Und hier, wenn ich zu jemandem reingehen würde, also okay, bei uns nicht, aber generell, das wird als, oh, er will mich kontrollieren, er schreibt irgendwas auf. Ja, es ist, die Lerninhalte sind heilig. Aber deswegen denke ich nicht, dass ihr die Zettel miteinander ausgetauscht habt oder gezeigt habt. Das habe ich eigentlich aufgeschrieben. Es sei denn, ihr habt euch zusammen vorbereitet für die Klausur. Deswegen würde mich das interessieren. Also ich wollte das früher genug sagen. Ich werde nach dieser Sitzung nochmal zurück. Da ist jetzt gerade Mittagspause. Ich muss arbeiten. Die gehen alle irgendwie was essen. Und danach wird nochmal diskutiert. Aber ich bin jetzt mittlerweile auch, also man kann das nicht überall machen. Einführungsveranstaltung auf keinen Fall. Ich würde das auch ungern in der Typologie machen, aber Semantik, Pragmatik, ich glaube schon, dass man das machen kann. Ich würde aber erst hundertprozentig sicher sein, wenn ich mir die Zettel am Ende angeschaut habe. Also es wird das, was du gesagt hast, dass du Gefühl hattest, du hattest auch tatsächlich gelernt, dann würde ich gerne erfahren, was. Denn es gibt, aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge, die ihr jetzt auch mittlerweile, ihr seid jetzt nicht mehr im ersten Semester, hier oder generell, wenn man an einer Universität studiert, das ist eigentlich die humboldtianische Idee der universellen Ausbildung. Mich interessiert nicht, was ihr eigentlich wisst, also das muss ich nicht in der Klausur abfragen, sondern wie ihr zu diesem Wissen gelangt seid. Also ich möchte eben diesen Prozess sehen und diesen Prozess möchte ich auch bewerten. und nicht das, was das Faktische rauskommt, sondern wie seid ihr eigentlich zu diesen Fakten gelangt? Also was ist eigentlich Generierungsprozess des Wissens, das ihr gerade vertritt? Ja? Ich möchte nicht, dass ihr alle dasselbe wisst. Vielleicht auf der oberflächlichen Ebene sieht das alles identisch aus, aber es soll möglich sein, dass man auf individuellen Wege anhand oder basierend auf individuellen Fähigkeiten dahin kommt. Und wenn eine Universität an sich sollte eben das erlauben. Und wenn man jetzt oft hört, ja, wir sind gegen diese Verschulung. Es geht nicht darum, dass man irgendwie was gegen Studien- oder Prüfungsordnung hat, sondern man merkt, dass diese Wege werden auch noch vereinheitlicht. Ja? Und das ist das Fatale dabei. Also ich finde das sehr, sehr schade, mehr als schade, dass die Studierenden auch manchmal ohne große Widerstände sich eben von Dozierenden eben diese Wege verlangen. Also wie komme ich jetzt zu diesem Wissen? Zeigen Sie mir jetzt ein Rezept. Wie komme ich dahin? Und das sollte man nicht tun, besonders in den Geisteswissenschaften oder in allen anderen esoterischen Fächern wie unser. Und deswegen ist die Klausur auch jetzt nicht unbedingt die Form, das faktische Wissen von euch abzufragen, sondern mich interessieren eher die Wege, wie er da hinkommt. Und deswegen versuche ich auch, die Formen oder Kriterien zu finden, eben diese Wege zu benoten. Deswegen steht bei uns überall irgendwie, es gilt der Vorteil des besseren Arguments. Also wie argumentierst du das? Also Multiple Choice, okay, wie soll ich da sehen? Warum habt ihr da angekreuzt? Da sehe ich ja eben den Weg nicht, wie ihr dazu gekommen seid. Und was ja da ankreuzt, da kann ja auch Lotto sein. Also ich meine, dann gewinnt ja Lotto nicht so oft, aber vielleicht ist es zufällig angekreuzt. All das ist für Geisteswissenschaftler relativ unbedeutend. Ich habe heute ein neues Wort gelernt im Deutschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kanntet. Bulimie lernen.
Ja.
Wer kannte das nicht? Bitte. Ja, sehr gut. Ich habe das Wort noch nie gehört. Vor allem, ich sehe ja nicht so weit. Und als das projiziert wurde, dachte ich, Bulimie lernen. Aha. Also schnell, schnell, schnell rein und dann wieder raus. Ne? Also so ungefähr, oder? Und ich meine, das ist schlimm. Und jetzt sehe ich, jetzt als ich da, habe ich gleich Olat in einer anderen Kurs aufgemacht, ob ich da zu viel Input gegeben habe, dass das wirklich das Wort hat mir Angst gemacht, aber auch bewusst gemacht, dass man eigentlich nicht viel geben soll, sondern eher darauf achten soll, dass man an wenig faktischem Material viel irgendwelche metakognitive Prozesse auslöst, ja. Was das auch immer heißt, ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist, worum es, notieren wir das. Ihr dürft ab jetzt schon mal das Blatt gestalten, wie das aussehen soll. Und wäre dankbar, wenn ich als Feedback die Blätter, natürlich die Namen vielleicht ordentlich anonymisieren, dass ich nicht sehe, wer das geschrieben hat. Gut, also Handschrift als Fingerabdruck bleibt trotzdem, aber ich habe jetzt kein Muster, um das zu vergleichen. Also daher werde ich sehr froh. Oh, ich glaube, ich brauche aus, um das ständig zu schalten. Okay, wir sollten vielleicht, da wir jetzt kein Tutorium haben, oh, ich habe wieder einen Marker vergessen. Oh, ich muss ja so viel schreiben. Tut mir leid, ich brauche einen Marker. Hat jemand einen Marker? Nicht? Ich gucke mal, ob die Nachbarn Marker haben. Kann ich einen Marker? Habt ihr nicht zum Beispiel zu zwei, oder? Nee. Okay. Dauert nur Stunde. Okay. Sorry for that. Da wir jetzt keine Tutorien hier zu haben, müssen wir irgendwie einen Weg finden, damit wir die Fachbegriffe zur Semantik vielleicht immer Anfang einer Sitzung rekapitulieren. Das, was wir in der letzten Sitzung vielleicht erwähnt haben, und vielleicht uns kurz mal über die Kontraste Gedanken machen. Wir bleiben in dieser Sitzung tatsächlich innerhalb der Wortsemantik. Wir haben in der letzten Sitzung gesagt, dass wir drei Begriffe auseinandergehalten haben: Semiotik, Semantik und Semasiologie. Das waren die drei Begriffe, und wir haben gesagt, Semiotik ist generell Zeichentheorie, alle Zeichen, die es gibt. Und das ist hat eine unglaublich lange philosophische Tradition. Und man muss an der Stelle sagen, dass der Begriff Semantik, der sich mit tatsächlich sprachlichen Zeichen beschäftigt, ein Nutznießer dieser Tradition ist. Also man hat sich sehr lange mit den an sich Zeichen Gedanken gemacht. Es gibt eine, wenn wir jetzt das auf hellenische Tradition kurz mal eingrenzen, ich glaube, in einer Einführungsveranstaltung haben wir eine platonische Tradition angestoßen durch seinen Dialog Kratilos. Ist das für jemanden ein Begriff? Florian, für dich vielleicht? Kratilos, ja, ist so ein Dialog von Platon zwischen zwei Protagonisten, einer von denen heißt tatsächlich Kratilos, der andere Hermogenes, und die diskutieren darüber, ob die Heldenvornamen, okay, in der hellenischen Epoche gab es nur Vornamen, kein Nachnamen, Heldennamen etwas mit den Taten zu tun haben, die sie getan haben oder nicht. Ob ein logischer Zusammenhang zwischen Herkules tatsächlich Lautabfolge Herkules mit den Taten, meinetwegen Hydra besiegen und was weiß ich noch alles, was er gemacht hat, zu tun hat oder nicht. Und das ist tatsächlich eine Suggestivfrage, man kann ja oder nein darauf beantworten. Kratilos behauptet, er hat eine etwas kürzere, er meinte, ja, das ist ganz klar, wenn man Herkules hört, dann assoziiert man doch sofort die Taten, die er getan hat. Das ist doch eine nächste Assoziation, die man bekommt, obwohl er das Wort jetzt Assoziation nicht verwendet. Das hat später Aristoteles gemacht übrigens. Wie bilden wir neue Begriffe? Und da kam dieser Begriff Assoziation zustande, aber wiederum aus der platonischen Tradition. Und Hermogenes sagt, nein, das ist arbiträr, das hat miteinander überhaupt nichts zu tun, das ist fakultativ, das ist einfach ein Zufall. Da haben sich einfach Eltern von Herkules darauf geeinigt, wir nennen ihn Herkules, und die wussten ja gar nicht erst, dass da... Ne? Also, und das überträgt man das auf alle sprachliche Zeichen, die wir unter Bezeichnung, ein Wort, ein Lexem kennen. Anhand dieses Dialogs ist tatsächlich eine handfeste Theorie entstanden, Physei- und Tessei-Theorie, und eben erstere besagt zugunsten von Kratilos, dass die Bezeichnungen, das sprachliche Zeichen, etwas Logisches mit dem Inhalt zu tun hat. Und dass die andere Theorie, also Thessei-Theorie, besagt, dass diese Relation ist eine pure Konvention. Das ist Übereinstimmung in einer Sprachgemeinschaft, Einigung darüber. Und das, was wir nennen jetzt im deutschsprachigen Raum, das hier, also was das auch immer ist, eine Tischabfolge von T und Sch. Und das war's. Das ist warum, da suchen wir keine Logik. Und das war's. Also, so Schwarz- und Weiß-Malerei merkt ja schon, obwohl eigentlich diese logische Relation gar nicht so empirisch unbelegt ist. Fällt euch vielleicht ein Wort, eine lexikalische Form, die 1:1 mit der Inhalt übereinstimmt?
Lautmalerische, ja.
Onomatopäisch, ja, Onomatopäer, ja.
Auch Zahlen, also zusammengesetzte Zahlen, weil wenn man ja Ziffern hat, die sind arbiträr, aber okay. Die Zahlen repräsentieren genau das,
Ja, aber da sind wir tatsächlich gezwungen, auf dieser atomaren Ebene zu bleiben, also nicht mehr auf Zusammensetzung, und da kommen wir tatsächlich auf Arbitrarität zurück. Aber wortmalerische, also kann mir jemand Wortmalerei vielleicht Beispiele dafür geben?
Kuckuck.
Kuckuck, was gibt's noch?
Uhu.
Uhu, was ist das?
Ein Vogel.
Okay, super. Und das ist was? Biene, ja, tatsächlich. Steht das alles im Lexikon? Ja, also Kuckuck schon. Sumsum auch, Uhu wahrscheinlich auch. Okay, das sind tatsächlich, die man jetzt aus muttersprachlicher Kompetenz her kennt. Aber diese Sache geht viel weiter. Man denkt, das ist jetzt wissenschaftlich ungenau oder vielleicht wissenschaftlich nicht regelgeleitet. Aber so, also besonders in der französischsprachigen linguistischen Tradition und alles, was französische Tradition beeinflusst hat, zum Beispiel osteuropäische Tradition, da gibt es sogenannten, also ich kenne das zum Beispiel aus kaukasischen Sprachen, da gibt es diese Konsonantentriebe, zum Beispiel D, T und T, ja? Also stimmlos, stimmhaft, was ist?
Ich würde gerne diesen Laut auch
noch
hören.
T und T, also das ist stimmhaft, aspiriert und wir nennen das stumm, ja? Das ist T, stumm. Ja? Und es gibt zum Beispiel Wörter, die als semantisches Feld, und wir werden mit diesem Begriff semantisches Feld heute auch sehr oft operieren, zum Beispiel verwendet werden durch Reduplikation, ja, durch Reduplikation eine Art, eine Manier des Gehens auszudrücken. Ja? Einer, meinetwegen, geht hin, aufrecht, einer, der betrunken ist, tockelt, ne? Einer, der vielleicht gerade, weiß ich nicht, geschlagen wurde, kriegt hin auf alle vier. Ja, das sind alles immer noch Bewegungen vom Punkt A zu Punkt B, alle drei, ja, wenn man diese drei Verbalstämme im Deutschen nimmt. Diese Sprache verwenden so eine, weil eben da eine Manier ausgedrückt wird. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist nicht einfach go, gehen, ja, was inhaltlich tatsächlich arbiträr klingt und kann man mit nichts verwenden, sondern da geht es um Intensivierung einer ganz bestimmten Bewegung. Ja, Intensivierung ist ganz wichtig. Und deswegen, in vielen Sprachen ist morphologisch Reduplikation eines Stamms sehr oft verwendete Strategie, um etwas zu intensivieren. Man kann auch Singularität in Pluralität oder Mehrfachigkeit, also das ist auch Intensivierung der Zahl, oder zum Beispiel Qualität kann damit, etwas ist rot und noch roter, kann man das Wort für rot einfach reduplizieren. Und hier wird diese Manier ausgedrückt. Und das ganz Interessante ist, man hat einfach die Kontexte überprüft. Zum Beispiel das Wort für dun, dul, i. Das ist Nominativzeichen, das ist ein Semem. Sehr gut, das schreiben wir jetzt mal. Semem. Und das ist ganz klar redupliziert. Ja, wir haben zwei Sonoranten hin. Wir können das durchspielen. Einmal mit tun, tul. Und einmal tun, tul. Ja? Das sind alles drei verschiedene Verben, die meinen, dass jemand nicht so ein Fuß nach dem anderen steht, sondern dabei vielleicht springt und so geht. Ja? Diese drei bezeichnen eben das. Und alle drei. Interessant ist aber, als man die Kontexte, empirische Kontexte dafür betrachtet hat, hat man festgestellt, hier der Körper, der sich so bewegt, muss ungefähr über 100 Kilo sein. Ja? Der Körper, der hier ist, klein, süß, vielleicht ein Kind oder vielleicht ein Tier, was klein ist. Und das hier ist auch etwas, was mit klein, aber leicht bekleidet zu tun hat. Ja, zum Beispiel auf den Strand kann man so gehen. Ja? Ja, das ist interessant und das ist jetzt Wortmalerei, ganz klar, und die eben ein bisschen regelgeleitet ist. Ja? Also es ist nichts anderes als, also das Thema an sich, ich höre sehr oft über Onomatopoeia lachen. Ja? Viele Linguisten nehmen das nicht ernst. Es ist nicht so. Also das musste ich auch erst lernen. Ich war auf einer Veranstaltung in Frankreich, wo wirklich unglaublich interessantes Material, und dann habe ich angefangen tatsächlich, darüber hat ein Engländer betrachtet. Ich bin ein Muttersprachler, ist mir nie aufgefallen, aber wenn man eine Sprache strukturell betrachtet, dann kommt man auch was zu. Es gibt auch viele andere Triaden, ne? Zum Beispiel z, z und z. Man kann das auch zunzuli, Zunzuli und Zunzuli. Zunzuli wird man immer eine Kollokation mit einem Bär vorfinden. Zunzuli. Also das muss wahrscheinlich ein, sogar wenn der Bär klein ist, wird man nie das Wort verwenden, sondern eher für Hasen oder so oder Eichhörnchen. Zunzuli ist für etwas wie so ein Reptil, so ganz klein. Ja, also trotzdem eine logische Verbindung mit der Stimmhaftigkeit eines Konsonants, der eben reduplizierte Stämme bildet, und mit der Inhalt. Ja, es ist ganz bestimmte Assoziation, die in einer Sprache sich durchgesetzt hat. Fertig. Ja? Also das Thema ist nicht so unernst, wie es am Anfang aussieht, wenn man sagt Kuckuck oder Uhu und so weiter. Es geht viel tiefer. Ja, man muss einfach Sprache etwas anders wahrnehmen und sich ein bisschen etwas tiefer damit auseinandersetzen. Wir haben das Wort Semem, okay, vielleicht gehen wir mal kurz die drei, also Semiotik, allgemeine Zeichentheorie, alle Zeichen, meinetwegen Jesus Christus, auch Zeichen für Heiliger Geist und Vater. Ja, auch in der Religionswissenschaft, Theologie, Theosophie, nur noch wimmert ja von Semiotik als Zeichentheorie. Semantik ist tatsächlich etwas, das sich seit Saussure, und wir werden auch, also ich werde jetzt die Folie nicht ins Detail reingehen, aber Saussure hat das tatsächlich begründet. Er meinte, das ist nicht so eine eigenständige, autonome Disziplin, Semiotik, sondern eher ein Programm, Forschungsprogramm. Ja? Das ist ganz gut so, weil er wurde später produktiv missverstanden, würde ich mal so sagen. In verschiedenen linguistischen Traditionen ist das, was er gesagt hat, produktiv missverstanden. Er meinte irgendwie, Form und Inhalt sind wie ein Blatt Papier. Die sind genau deckungsgleich. Das stimmt nicht, weil die beiden Seiten sind absolut deckungsgleich und normalerweise gibt es eine Verschiebung. Und wir werden heute darüber sprechen. Ja? Er hat das aber tatsächlich nicht so gemeint, wie er verstanden würde. Aber durch Missverständnis hat man ja tatsächlich eine handfeste Disziplin bekommen, Semiotik. Ja, also ich bin vielleicht mit dieser Meinung in Minderheit, weil wir wissen ja nicht, was er tatsächlich gemeint hat, aber ganz feststellt, dass er missverstanden würde. Und das ist in der Sprachwissenschaft oder generell in der Wissenschaft gar nicht so schlecht, wenn Missverständnisse stattfinden, weil man dadurch eigene kritische Gedanken vielleicht noch entwickelt. Semasiologie ist noch kleiner, also Stufe klein, beschäftigt sich tatsächlich mit Eigennamen. Ja? Uns fällt vielleicht an der Stelle ein Begriff Etymologie, was auch mit Etymologie beschäftigt sich mit der Abstammung. Also wie kam eine ganz bestimmte Bedeutung in eine ganz bestimmte formale Hülle rein? Ja, das nennen wir das einfach Biografie eines Wortes. Sehr stark in der Indogermanistik aufgegriffen. Ja? Da auch von Franz Boas oder Karl Brückmann, die großen Koryphäen der Indogermanistik, auf feste, solide Beine gestellt. Ich lösche das ganz kurz. Also wir operieren ganze Zeit in diesem Seminar mit dieser Unterscheidung, obwohl wir jetzt vielleicht vieles finden werden, wo man besonders wiederum in der französischsprachigen Tradition, wo man sehr neue, schöne, nicht unbedingt durchgesetzte Begriffe erfunden hat, und deswegen möchte ich immer die konventionelle Begriffe erwähnen und möchte euch darauf anhalten, bitte seid nicht verwirrt, wenn manche Begriffe unter anderer Bedeutung verwendet werden und für ganz bestimmte Bedeutungen zwei, drei verschiedene Begriffe verwendet werden. Das ist typisch für semantische Forschung. Ja? Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Okay, ich werde jetzt zwei Begriffe aufschreiben und anhand dieser zwei Begriffe, vielleicht schreibe ich ja gleich hier, ist doch gar nicht so schlecht, das ist mehr Fläche, vielleicht werden wir ein paar Begriffe, die sehr wichtig sind, gleich am Anfang klarstellen. Ich schreibe jetzt das Wort Fluss einmal. Fluss und einmal Bach. Ich stelle das einfach in Klammern und damit meine ich, entweder stelle ich das in Klammern oder schreibe ich alles kapital, also groß. Damit meine ich nicht die Wörter des Deutschen, sondern ich meine die Konzepte von einem Fluss und von einem Bach. Das ist ein Konzept. Das ist nicht aus dem Lexikon, sondern aus unserer Kognition, aus unserer Welterfahrung. Ja? Das sind keine Lexika, die mit F oder B anfangen. Ne? Also das spielt an der Stelle keine Rolle. Wir haben keine andere Möglichkeit. Das ist unser Dilemma übrigens von allen Sprachforschern. Wir haben kein anderes Instrument, über eine Sprache nachzudenken, als Sprache selbst. Verstehst du das? Okay. Ich habe es nicht gleich verstanden. Aber das ist ein Dilemma. Ja? Also wir können uns nicht von Sprache distanzieren, ein anderes Instrument aufgreifen als Sprache selbst. Wir untersuchen ein Objekt mit Hilfe des Objektes selbst. Das ist ein Problem. Das ist ein Paradoxon. Ja, wir sprechen aber drüber noch. Ja, also ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, ich könnte jetzt Flüsse malen. Ja, deswegen sind die beste Kinderlexika immer die Bilder. Ja, also das sind Bilder, und wenn man jetzt Experimente macht und so weiter, gibt man nicht Input als Wörter geschrieben, sondern es sind irgendwelche prototypische Bilder eines Gegenstandes. Als Intention. Ja? Verzeihung, als Extension, nicht Intention, wäre das Bild. Wir schreiben ganz bestimmte Eigenschaften, die jetzt diese Konzepte haben. Fluss an der Stelle ist nichts Abstraktes, so wie Liebe, Hass, Geschmack. Okay, Geschmack ist schon konkret, aber irgendwelche abstrakte kognitive Aktivitäten, Denken zum Beispiel. Ja, bitte? Achso, ich dachte, du hast eine Hand. Okay, das ist konkret. Das ist, das ist vielleicht die oberste Dichotomie, die wir trennen müssen. Ja? Also viele Sprachen machen was daraus. Ja, also es ist manchmal grammatisch aufgewertet, ob ein Inhalt konkret oder abstrakt ist. Bach ist auch konkret. Konkret. Dann haben wir, was habe ich da noch aufgeschrieben? Okay, das ist natürlich, also beide sind natürlich. Okay, natürlich. Ja, es, was wäre das Gegenteil von natürlich? Also künstlich angelegte irgendwelche, wie heißt das auf Deutsch? Damm oder so? Kanal, okay. Irgendwie Staudämme zum Beispiel und so weiter. Das sind die, ich würde sagen, das würde auf beiden passen. Dann habe ich noch mal fließend. Ist Bach eigentlich auch fließend, oder? Ja, okay. Fließend. Und ich würde sagen, Fluss ist relativ groß, und Bach ist nicht so groß. Ja, würde ich sagen, an der Stelle unterscheiden sie sich. Okay, Begriff, der Begriff, habe ich noch eine, ja, der Begriff Sem. Das Ziel ist jetzt, anhand von diesen zwei Konzepten Begriffe zu erklären, die für unsere Analyse immer wichtig werden. Begriff Sem wäre ja, oh, das war ich, ich schreibe hier zum Beispiel fließend. Und Semem und Unterscheidung zwischen Sem und Semem klar? Also Sem ist das kleinste Bedeutungselement. Oder sagen wir mal so, das kleinste semantische Zeichen oder Merkmal. Semem ist die Zusammensetzung von. An der Stelle, das sieht jetzt vielleicht so technisch aus, aber das hat unglaublich große oder weitreichende methodische Konsequenzen. Semem korrespondiert, ist nicht deckungsgleich, aber korrespondiert mit einem Lexem. Ja, weil Lexeme sind sprachspezifisch, gehören zu einer ganz bestimmten Sprache. Sememe sind sprachübergreifend. Aber wenn wir Sememe irgendwie ausdrücken möchten, dann müssen wir auf Lexem greifen. Ja, deswegen gelte diese Analyse dafür auch. Ja, das heißt, ein Lexem assoziiert mit einem Semem, ist Zusammensetzung von Semen. Ja? Also Sem ist das kleinste kleinste analysierbare, erkennbar bedeutendes Element, und Sememe ist das Zusammensetzung. Jetzt schreibt mal.
Ja, kurze Frage, und zwar bei den Semen jetzt, macht man da nur absolute Merkmale oder eben relative, weil die ist relativ groß. Oder wenn ich sage, dass
im Vergleich zu, meinst du?
Genau, also mache ich immer Vergleich oder versuche ich bei so einer Analyse immer
Das ist eine sehr gute Frage. Du meinst das wahrscheinlich in diesem konkreten Fall auf die Begriffe, aber du kannst dir ja nicht vorstellen, was für ein Riesenthema du da gerade aufmachst, nämlich nicht nur der Begriff an der Stelle bei Sem, sondern Alle andere Wörter, also es gibt keine Sprache auf der Welt nur mit einem einzigen Wort. Stellen wir uns mal jetzt vor, wir erfinden eine neue Sprache. Um das zu erfinden auf lexikalischer Ebene, brauchen wir mindestens zwei Wörter. Weil ein Wort betont nur seine Bedeutung im Vergleich zu einem anderen Wort. Nur. Die Bedeutungen sind ein Netzwerk aus Relationen zueinander. Man nennt das semantische Relationen. Die schließen sich gegenseitig, die gradieren sich gegenseitig oder die decken sich gegenseitig. Aber Gegenseitigkeit ist immer da. Deswegen absolutes Ja, ein Riesenja dafür, dass wir die Bedeutung oder Sinn eines Wortes nur in Relation mit irgendeinem anderen Wort feststellen können. Ich könnte jetzt anstatt Bach hier mit Fluss vielleicht zusammen, Stuhl nehmen, ja? Also als Sitzmöbel. Ja? Hätte jetzt eine lange disjunktive Liste, okay, konkreter, da werden die vielleicht überlappen. Das war es aber dann. Ja? Hätten die nichts miteinander zu tun. Ja? Aber absolut richtig, wir können tatsächlich diese relative Größe nur in Verbindung mit Bach an der Stelle herausarbeiten. Wir werden aber, wenn wir diese Liste, was ich am Ende überlegt habe, dann wird das, diese Liste ist viel größer, viel länger. Ja? Okay, also Lexem. Jetzt schreibe ich einen anderen Begriff. Vielleicht ist das, Noem. Noem ist und Klassem . Wer kann mir Noem und Klassem definieren? Was ist ein Noem?
Also vielleicht ein Noem mit Ja, Nein, also war falsch, dass man sagt, okay, entweder fließt es oder fließt nicht, das ist natürlich das Nicht-Natürliche.
Einfacher, viel einfacher.
Ja. Ja. Aber das andere, wie gesagt, das eben relativ ist, dass man immer eine Bezugsgröße braucht.
Okay, aber immer noch einfacher, also es ist tatsächlich etwas komplexer. Aber das, was jetzt hier steht, was sind die drei und was ist das hier? Was ist ein Noem? Von einem Noem, von zwei Sememen ist was? Ja? Schnittmenge. Das, was sie gemeinsam haben. Genau. Die gemeinsame Semen ist, also von zwei Sememen ist ein Noem. Klingt bescheuert, ja, ich weiß. Aber ihr werdet, deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich euch irgendwelche Definitionen gebe, diese abstrakt klingen, machen wir das einfach anhand eines Beispiels. Und Klassem ist tatsächlich die unterscheidende Eigenschaft, das distinktive semantische Zeichen oder diese distinktive semantische Bedeutung, die Fluss in eine ganz bestimmte Klasse von relativ Größen fließenden Erscheinungen, Artefakten klassifiziert, also unterordnet. Ja? Die Leistung von relativ groß, die Leistung von dieser semantischen Eigenschaft ist eben die Klassifizierung von Fluss und da gehen die auseinander. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in einer Sprache gehen Lexemen oder Sememen aus dem gemeinsamen Familienähnlichen. Die Familienähnlichkeit ist ein ganz wichtiges Wort. Das hat mit Verwandtschaft nichts zu tun. Das ist in der Semantik besetzter Begriff. Familienähnlichen semantischen Feldern lange zusammen und irgendwann mal gehen die auseinander. Wenn die nicht auseinandergehen in einer Sprache, dann wird ein Wort einfach abgeschafft. Klassem ist eigentlich die Indiz für Existenzrecht eines Wortes in einer Sprache. Sofern das hier in einer Sprache irgendwie verloren geht, geht das Wort an sich auch verloren. Also von zwei wird einer dann übernommen. Irgendwie meist frequentierte, meist verwendete oder am generellsten bedeutende. Ja,
könnte man das quasi als Tendenzkriterium
ja.
Als Wort zum
anderen. Absolut, so, ja. Ja, genau. Ich finde, okay, er werde vielleicht jetzt überrascht, aber weder Noem noch Klassem wird jetzt in den modernen semantischen Analysen nicht so oft aufgegriffen. Obwohl in den 70er und 80er Jahren hat man nur noch darüber diskutiert, auch im deutschsprachigen Raum sehr viel darüber diskutiert. Begriffe sind jetzt leider aus der klassischen semantischen Analyse sehr vereinfacht, eher Richtung dieser formale semantische Analyse, was total aus meiner Sicht zerkaut, überkaut ist. Okay? Okay, jetzt haben wir noch einen Begriff. Und dieser Begriff ist Archilexem. Oder, also Archisemem sagt man nicht, aber an der Stelle können wir als Archilexem. Und ich würde jetzt einfach, was ist ein Archilexem? Wie können wir das definieren? Genau, die Bedeutung, die am höchsten für zwei oder mehrere Lexeme steht und damit vielleicht in der Regel ist Archilexem zeitgleich die Bezeichnung eines Wortfeldes. Wenn wir sprechen ja von Wortsemantik. Ja? Das Wortfeld wird sehr oft mit Archilexem zusammengesetzt. Okay, wir haben jetzt noch zwei Begriffe, die schreibe ich hier auf. Wir hatten Sem, Semem, Noem, Klassem und jetzt haben wir Semantem. Hübsch. Ich nehme jetzt einfach Genitiv. Semantem ist in einer Realisierung des Semems das Element, das die Bedeutung trägt. Dadurch unterscheidet sich das Semantem von einem Morphem. Das ist so eine Kontrastierung. Also Semantem gegen ein Morphem, das an der Stelle grammatische Bedeutung trägt, des Genitivs an der Stelle. Ja? Das heißt, wir können das nicht willkürlich sagen, wir müssen da tatsächlich mit etwas kontrastieren. Das wäre an der Stelle Morphem. Wir wissen ja aus der Morphologie, es gibt lexikalische Morpheme und wir können Fluss genauso als lexikalisches Morphem sehen. Ja? Aber wenn wir die Perspektive verschieben, und zwar diese Perspektive in der Semantik verorten, dann können wir tatsächlich ein Morphem, das an der Stelle als rigide grammatische Funktion verstanden wird, dem Semantem gegenübersetzen. Also, Sem, Semem, assoziiert mit Lexem, Noem, das Gemeinsame, Klassem, das, was eigentliche Klassifizierung eines Lexems erlaubt, Archilexem, das Übergeordnete, und in so einer Analyse, das ist des Flusses, ist eine Realisierung des Wortes Fluss. Das ist, hier ist das ja nicht mehr das Konzept. Das ist die Realisierung einer konkreten Sprache, in diesem Fall des Deutschen. In einer anderen Sprache wird meinetwegen Reka im Russischen ganz anders, Reki im Genitiv realisiert. Ja? Da hätten wir trotzdem ein Semantem und ein Genitivzeichen Irmend. Okay? Das ist der letzte Begriff vielleicht, was ich noch... Okay, das ist natürlich ein Exot, aber ich wollte das trotzdem irgendwie erwähnen. Das ist Virtuem. Verwendet nur von einem Autoren und von keinem anderen. Nein, Virtuem ist tatsächlich verwendet wurde für Konzepte. Ich finde das gut. Also man schreibt, ich würde jetzt daneben sowas schreiben. Ja, Virtuem. Also kein konkreter Fluss. Nichts Konkretes, irgendwie was Bach oder sowas aussieht, also nichts, was irgendwo tatsächlich liegt und eine Bezeichnung hat, trotzdem eine begriffliche Vorstellung, ein Begriff an sich, wir ersetzen das durch Begriff, aber das ist, ja. Ich habe ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnt habe, aber es gibt ganz bestimmte Inhalte, die ich nur in der Vorlesung bespreche. Ja? Also es wird zwar hier aufgezeichnet, kann man zu Hause sehen, aber es gibt keine Handouts dazu oder so. Und das gehört zum Beispiel dazu, es gibt kein Handout hierzu. Ich probiere das jetzt aus. Okay, also all diese Begriffe werden wir nicht alle, aber die meisten von denen werden wir brauchen. Und ich finde, dass wir einfach imstande sein müssen, ganz bestimmte Semen auszuarbeiten aus einem Semem. Wir sollen imstande sein, die Zusammensetzung von Semen als Kompositum dekomponieren zu können, die mit einer ganz bestimmten Methode, die wir teilweise heute kennenlernen, beschreiben zu können und so weiter und so weiter. Also all diese, die Methodenanwendung müssen wir mit Metasprache, mit Fachsprache basiert auf diese Begriffe irgendwie untermauern können. Und abgesehen davon, dass das auch Benotungskriterium ist, all diese Folien sind, alle Folien werden immer mit einer finale Seite versehen, wo klausurrelevante Themen nochmal draufstehen. Ja? Das ist ein Service von mir für euch. Sehen wir hier was? Ja. Okay, also einleitend wollte ich aus diesem Blatt, was ich euch verteilt habe, unten steht so ein Satz. Ja? Ähnlicher Satz wird auch in der Klausur vorkommen, als so eine freie Aufgabe. Also eine nicht gebundene Aufgabe an einer vordefinierten Antwort. Das heißt, euch steht das fest. Aber ich habe mir gedacht, wir machen so ein bisschen Brainstorming. Was bedeutet das sprachliche Zeichen ist nicht das, was es bedeutet? Was bedeutet das? Was würdet ihr sagen? Das sprachliche Zeichen ist nicht das, was es bedeutet. Auf welche Ebene würdet ihr das verstehen? Brainstorming heißt Quantität vor Qualität. Also egal, wie gut oder schlecht das ist, was er beiträgt, Hauptsache er trägt was bei. Also welche Assoziationen habt ihr? Ja? Also, ja?
Dass jeder unter einem sprachlichen Zeichen etwas anderes versteht, als zum Beispiel sein Gegenüber.
Wie ist das mit allen zusammen? Also nehmen wir zum Beispiel unsere individuelle Interpretation weg und lassen wir ein sprachliches Zeichen wie zum Beispiel ja, das sind die sprachlichen Zeichen. Das kann man ja nicht großartig unterschiedlich in den Sprachen interpretieren. Die bedeuten in allen drei Sprachen genau dasselbe. Aber, okay, also warum ist das, was hier steht, nicht das, was die alle drei bedeuten?
Also ich hätte auch einfach ganz klar gesagt, sozusagen, dass das reale Zeichen bzw. seine abstrahierte Form sich nicht mit dem Inhalt deckt, sondern sozusagen nur ein Korrespondenzverhältnis steht. So.
Sehr gut. Ja, also wir haben jetzt einen Punkt, wir haben zwar einen Punkt übersprungen, aber das ist trotzdem gut. Also das heißt, wir haben da ein Phänomen zu beobachten, das in einem Korrelations- oder Korrespondenzverhalten zu einem ganz bestimmten Inhalt steht. Ja? Das heißt, um eine Korrespondenz herzustellen, brauchen wir zwei Seiten. Und dann noch dritte ist die Relation. Und das, worum es in dieser Frage geht, ist die Art der Relation. Danke. Andere Meinungen? Warum ist, Maria, was denkst du, warum ist das Zeichen nicht das, was es bedeutet?
Naja, also der Begriff, den wir benutzen, ist halt aus Übereinkunft, denke ich.
Okay.
Gewählt und ja. Deshalb, also ob jetzt Tisch ist, ist
okay.
Nur bei uns so. Und anderswo gibt es einen anderen
Begriff. Ja, also wir haben. Das ist zunächst mal Lautabfolge, die wir im Deutschen verwenden.
Ja, eigentlich so wie ich es so hier auch gesagt habe, mit der inhaltlichen Ausdrucksweise würde ich jetzt sagen, also
okay.
Dass wir einen Baum draußen stehen haben, aber wenn wir das Wort Baum haben und die aneinander rein von den Phonemen,
okay.
Dann ist es ja nicht dasselbe. Also unsere Vorstellung von einem Baum und das Wort Baum
sind zwei verschiedene Dinge. Okay? So wie ich jetzt euch beiden verstanden habe, stellt Tisch und Baum als Lautabfolge ohne Inhalt referiert auf eine Entität der realen Welt. Ja? Aber, ja?
Ich hätte vielleicht noch angemerkt, dass es eben prototypisch auch immer ist. Also, es referiert ja nicht auf eine bestimmte Entität in der Realität, also
okay.
Nicht auf den einen bestimmten Baum, sondern erstmal, das ist ja für jeden Menschen ein anderer Baum.
Okay.
Deswegen ist es eher prototypisch. Verstehen und allein
okay.
Das ist ja schon wieder bei jedem ja anders besetzt. Also jeder Punkt
okay.
An einem Tisch ist vielleicht bei jedem von uns anders.
Okay, gut. Vielleicht formuliere ich die Frage anders. Vielleicht formuliere ich die Frage so, dass ich sage, dass ich euch in so eine Krisensituation versetze und dann sage ich, was ist das? Das ist weder Baum noch ein Tisch und kein Mensch weiß das. Du bist still. Ja.
Also vielleicht muss man sagen, das Zeichen ist sozusagen selber ein bestehendes, reales Ding,
genau,
was eigene Qualitäten hat, die nicht mit dem, was es bedeutet, genau, übereinstimmen. Es hat eigene Qualitäten und die Qualitäten decken sich außer in diesem speziellen
Onomatopoeie.
Nicht mit dem, was bedeutet. Ja.
Genau. Genau. Zunächst mal, bevor ein sprachliches Zeichen anfängt, überhaupt etwas zu bezeichnen, er stellt erst einmal sich selbst dar. Ja? Wir haben irgendein Phänomen. An der Stelle ist das die längste, also biologisch längste Tradition sind die Lauten. Ja, an der Stelle Tisch. Ja, Tisch ist zunächst mal aggressiver Luftstrom durch irgendeine modifizierte Mund. Und zunächst mal hat das Eigenschaften, die erstmal für sich etwa ein Phänomen ist, für sich irgendein Artefakt ist. Ja, das ist ganz wichtig. Das sprachliche Zeichen von Natur aus hat noch eigene, selbstständige Natur, wie Florian gesagt hat. Der hat noch ein autonomes Erscheinungsbild, unabhängig davon, was damit assoziiert wird von Sprache zu Sprache. Oder vielleicht auf abstrakte Ebene. Manchmal ist das darf man nicht übersehen. Das ist zu wichtig dafür, dass man das übersieht. Das sprachliche Zeichen an sich, in Lautform, in Schriftform, alle Zeichen an sich haben zunächst mal Verkehrszeichen, sind zunächst mal Pfeilen. Ja, das ist eine Form des Pfeils. Der hat ein selbstständiges Leben zunächst mal, unabhängig davon, wofür das verwendet wurde. Wenn wir das nicht verstehen, dann kommen wir zu diesem vehementen Prinzip der Arbitrarität nicht. Weil so können wir denken, okay, ja, weißt du, Baum hat nichts mit einem Baum zu tun und deutsches BA und U und M hat nichts mit dem Konzept einer Pflanze zu tun, aber irgendwie schon, weil ich habe ja nichts anderes dafür. Ja. Wenn wir aber, und das ist jetzt eben die wissenschaftliche oder intellektuelle Leistung, hinter einem Zeichen zunächst mal das Zeichen selbst sehen und nichts anderes, das Eigenbild eines Zeichens, so wie das hier steht, die Revolution. Ja, das unabhängig davon, was da steht, ja, ich meine, wie viele Sprachen habt ihr euch schon mal gesehen, wo ihr sicher wart, das ist eine Sprache, aber ich weiß nicht, was das hier ist. Aber ich bin mir sicher, das ist ein sprachliches Zeichen. Ich weiß, wie viele Sprachen habt ihr gehört und ihr wusstet, okay, das ist eine Sprache, aber ich weiß nicht, was für eine Sprache und ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Warum? Weil das Zeichen im lautlichen und schriftlichen Form zunächst mal ein eigenes Leben hat, eine eigenes Phänomen darstellt. Und das ist unser Ausgangspunkt für das semiotische Dreieck, um das Thema jetzt nicht zu sehr zu zerreden. Das ist vielleicht so ein Einstieg. Das ist die meistverwendete Bedeutung für die Leistung eines sprachlichen Zeichens. Wenn wir überlegen, warum er das so leistet, weil er ein eigenständiges Leben hat. Das ist ganz wichtig. Meistens steht also aliquid statt pro aliquo, also etwas steht für etwas. Ich frage mich immer, ja, aber wie? Wie geschieht das? Ja, das ist ein Faktum. Ihr habt da alle beschrieben, Tisch steht für einen Gegenstand, Baum steht für einen Baum. Aber wie? Man muss sich doch fragen, wie? Woran liegt diese Leistung? Wir können das zunächst mal arbeitshypothetisch das so beantworten, weil wir später sich mit dem Zeichen etwas enger beschäftigen müssen, weil eben das sprachliche Zeichen zunächst mal was komplett autonomes, eigenständiges, auch wissenschaftlich alleinstehend beschreibendes Phänomen ist. Wolltest du was sagen? Ja?
Nein.
Okay. Ja, es gibt eine Vorstellung, also das ist Platon. Ja? Und ihr wisst ja alles, was Platon gesagt hat. Die sämtliche Philosophie ist eigentlich die Fußnote von dem, was Platon geschrieben hat. Ja? Alles, was man kennt. Und das ist tatsächlich die Beobachtung, die unglaublich weitreichend ist an Konsequenzen. Wir haben nicht einfach nur Sprache, wir haben unglaublich viele biologische Vorteile, weil wir sprechen können. Ja? Wir sind nicht stärker als Löwen und sind nicht schneller als Pantheras oder können nicht fliegen, aber wir sind trotzdem biologisch bevorteilt in Bezug auf alle anderen Spezien auf diesem Planeten. Warum? Weil wir ein unglaublich scharfes Instrument haben und das ist Symbolsystem, miteinander zu kommunizieren, ohne dabei diese Inhalte, die wir kommunizieren, präsent haben zu müssen. Ja. Das ist ökonomische Leistung der Sprache. Etwas steht für etwas. Wenn ich jetzt von einem Venus spreche, muss das physisch nicht präsent sein. Ich habe ein Zeichen dafür. Ja. Das verschafft uns, miteinander Informationsfluss stattfinden zu lassen, so dass wir irgendwie bevorteilter sind als alle anderen Spezies. Also das ist jetzt Philosophie, man kann das mit einem Glas Wein vielleicht mal fortsetzen. Aber denkt mal drüber nach, also das ist nicht einfach das, was ich vorhin sagte. Und ein sprachliches Zeichen kann eben solche vorteilhafte Eigenschaften nur dadurch erzeugen, weil er selbst diese Qualitäten besitzt. Ja, man muss jetzt irgendwie, das ist jetzt vielleicht für euch so eine kleine Leistung, was man jetzt anfangen sollte, wenn von sprachlichen Zeichen im Sinne der semantischen Analyse gesprochen wird, dann müssen wir versuchen, auch dem Zeichen selbst unabhängig von der Bedeutung auch einen gebürtigen Status zu verleihen und dann anfangen zu analysieren, in welchem Zusammenhang das kommt. Das ist, wir übersetzen jetzt unsere naive Vorstellung über das sprachliche Zeichen in die wissenschaftliche Vorstellung über das sprachliche Zeichen. Und so, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat das Aristoteles so überlegt, also fortgesetzt, ich glaube, vocis significant res mediabitus concepti, genau. Also vocis, das ist vox, also benennen, ja, also benennen. Eigentlich ist das an der Stelle laut. Also Sprachlaut damit gemeint, also weiß nicht, Sender Vox kennt doch jeder, also das ist eine Flexionsform von Vox. Eigentlich heißt das wilde Geschrei oder so auf Latein. Also eigentlich Wörter an der Stelle benennen, ja, der Begriff ist vehement, also das ist der Begriff, worauf die ganze soziologische Vorstellung über Signifi und Signifiant zurückgeht. Bezeichnende und Bezeichnete, ja, zwei ganz wichtige Leistungen, die hierdurch geschieht, also der geht hierauf zurück. Und das ist von Platon, das ist von Aristoteles. Durch mediabitus concepti, also der bezeichnet, die Wörter bezeichnen die Bedeutungen von Konzepten. Ja? Die Bedeutungen von Konzepten. Die Wörter bezeichnen, benennen die Bedeutungen von Konzepten. Obwohl das jetzt nicht an der Stelle relevant ist, aber das ist ganz wichtig. Ja? Benennung, die benennen nur. Die benennen nur. Ja? Hier steht, etwas vertritt etwas. Dann wird das auf Benennung zurückgeht. Deswegen, wenn wir uns fragen, etwas steht für etwas, aber wie? Weil der leistet, eine Benennung leistet. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die, ja, es gibt sehr schöne mesopotamische Sagen über die Entstehung der Welt. Nicht nur die biblische Tradition, sondern ich glaube, die mesopotamische Götter treffen sich zusammen, die Welt ist im Chaos oder Galaxien im Chaos und die nennen Marduk. Kennt ihr das, die Sagen von Marduk? Kennst du, Jamila, ja? Die nennen Marduk, die sagen zu ihm, ab heute haben alle deine Wörter kreative Kraft. Alles, was du sagst, entsteht. Ja, das, was in der Bibel dann später, das war ja eigentlich Reloaded. Ja? Und er sagte einfach, okay, es sollen die Weizenfelder, er hat einfach das Wort Weizenfeld gesagt und es standen Weizenfelder und also Licht und Dunkelheit hat er nicht gesagt, ja, aber wie dann später der biblische Gott. Ja? Aber was ich damit sagen möchte, es wird, also die Entstehung der Welt ist im Endeffekt ist eine Gelabere, je nachdem 7 Tage oder 6 Tage oder ein Tag oder es ist zunächst mal Hervorbringen von Sprachzeichen. Ja, so Benennung durch Wörter von bestimmten Inhalten. Ja. Ja. Ich weiß, dass das mir manchmal ausschweifend, aber das Thema ist genial an sich und wir bleiben aber trotzdem jetzt linguistisch. Also bleiben wir an diesem wichtigen Punkt und wir gehen jetzt zu dem, das, was ich vorhin gesagt habe, zu dieser Vorstellung von semiotischer Zirkularität oder Dreieck. das semiotische Dreieck wird das oft genannt. Das Zeichen an sich dürfen wir nicht vergessen, das Zeichen selbst hat ein eigenes Bild, ein eigenes Leben. Auf einer Seite haben wir tatsächlich die Inhalt. Dieser Inhalt habe ich vorhin in Bezug auf Bach und Fluss beschrieben als konkret, fließend, relativ groß, natürlich. Das sind die Bedeutungen an der Stelle, die ich als Seme brauche, um ein Semem, Fluss oder Bach zusammenzubekommen, zu komponieren. Ja, das ist ein gutes Wort, das ist ein Kompositum. Dann haben wir ein Zeichen dafür, von Sprache zu Sprache unterschiedlich, Lautbild oder Schriftbild dessen. Und dann haben wir die Entitäten der realen Welt, hier ein Fluss, Main oder ein Bach, woanders. Ne? Das ist die Vorstellung. Das, was ihr zum Beispiel die Beispiele mit dem Baum um den Tisch hatten, die haben das hier ausgeschlossen. Wir hatten das hier. Ja? So eine Bezeichnung hatten wir. Aber man sieht, dass die beiden noch eine eigene Beziehung pflegen. Ja? Und damit müssen wir also als Sprachzeichen an sich nochmal hervorheben. Als was Eigenständiges, das nicht davon abhängig ist, was der gerade bedeutet. Ja, das ist ganz wichtig. Wir wissen, dass irgendwie das Baum nichts mit dem Baum zu tun hat, also mit dem Gegenstand zu tun hat, aber wir trauen das irgendwie auch nicht zu. Ja? Also wir denken, okay, das könnte alles Mögliche heißen, weil das tatsächlich in verschiedenen Sprachen alles Mögliche heißt. Das ist schon mal ein Faktum. Dahinter steckt aber eben, dass sprachliche Zeichen an sich auch ein Phänomen ist. Und dadurch, weil das selbstständiges Phänomen ist, leistet eben, anstatt etwas zu stehen. Und diese Leistung habe ich gerade als biologischen Vorteil für Menschen beschrieben. Ja, also der Domino-Effekt für diese Leistung ist natürlich sehr, sehr groß. Ihr werdet sehr viele semiotische Dreiecks, wenn man je nachdem aus welcher Perspektive man sieht, aber ich habe ein Beispiel, glaube ich, dafür. Ja? Das wäre ja zum Beispiel Bedeutung, die wir vorhin als in diesen Klammern aufgeschrieben haben, als Merkmale einer ganz bestimmten Bedeutung. Zum Beispiel ein Säugetier hat 4 Beine, hat einen Schwanz, hat Fell, kann bellen. Und hier Punkt, 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 Punkt. Man kann da eine Liste sehr lange setzen, so wie ich, das habe ich jetzt hier auf diesen Matrix X und Y-Tabelle dargestellt. Oben habe ich alles freigelassen. Ja? Weil man kann, je nachdem, welches semantische Feld eines Wortes man untersucht, das sehr lang ziehen. Wovon hängt das ab, wie viele Eigenschaften ich hier aufschreibe? Das hängt davon ab, bis ich alle konkrete Realisierungen eines Hundes in der realen Welt aufgreife als semantische Eigenschaft. Ja? Ja? Und ganz oben platziere ich natürlich die Archilexeme. Wir wissen, was das ist. Weiter unten kommen die Klaseme. Ja? Und ganz unten steht ein Klasem, dass irgendein Hund oder eine ganz bestimmte Art von Hunden von Rest der Hundenmasse quasi unterscheidet. So wird diese Ebene aufgebaut, von Archilexem bis einem Klasem runter. Dann haben wir also Hund, hier in IPA verschriftet, so wird das mit Auslautverhärtung im Deutschen ausgesprochen. Ja, Phonetiker wissen das eigentlich hier auch. So spricht man das auch. Schreiben tut man es anders. Ja, deswegen entweder, hier steht das sowohl, also das ist jetzt Brit, ja, ich weiß nicht warum, eigentlich entweder Kapitelchen oder Einführungszeichen. Damit symbolisiert man einfach Konzept, der dahinter steckt. Und dann haben wir einen Referenten, das ist dann konkrete Realisierung eines Hundes und in der Philosophie gibt es eine ganz große Richtung von Schopenhauer, der eben über die Entstehung von Begriffen, ja, wie entstehen Begriffe im Bewusstsein, Entstehung des Bewusstseins, was können die Menschen, was die Tiere nicht können. Ich kann zum Beispiel diesen Stift hier beobachten. Ja? Jeder von euch kann diesen Stift hier beobachten. Das können die Tiere auch. Was aber die Tiere nicht können, die können sich selbst bei der Beobachtung des Stiftes nicht beobachten. Ja, das ist der Appenschopenhauer, nicht von mir, leider. Ja, also die Menschen sind fähig, sich selbst zu beobachten, während sie etwas beobachten. Das können die Tiere nicht. So entstehen unsere Bewusstsein. Also wir haben nicht nur Wissen, sondern wir haben Bewusstsein. Also eigene Bewusstsein. So entsteht die Bewusstsein. Und wenn wir sagen, was ist eigentlich Bewusstsein? Bewusstsein ist nichts anderes als Menge von Begriffen, die wir während der Beobachtung der Welt bekommen. Woher wisst ihr, was ein Baum ist? Weil ihr mal einen Baum gesehen habt. Ja? Und weil ihr in dem, als ihr Baum beobachtet habt, sich selbst beobachten könnt, ist ein Bewusstsein über einen Baum entstanden, besetzt mit einem Begriff Baum. Punkt. Ja, das ist schon, es wird viel kritisiert, ich weiß. Aber ich mag nicht die Wissenschaftler zu kritisieren, die entweder keine Schüler mehr haben oder selbst tot sind. Ja? Also die können sich nicht verteidigen. Deswegen, es gibt natürlich Lücken an dieser Vorstellung, aber auf der Ebene reicht das schon mal. Okay, das war jetzt Beispiel für das semiotische Dreieck. Ich habe hier ein paar Folien, die ich jetzt gerne überspringen würde, die jetzt eben in drei verschiedenen Epochen die Vorstellung darüber etablieren, dass das Zeichen nicht das ist, was es bezeichnet. Der Höhepunkt, den habe ich hier ausgeklammert, das ist Ludwig Wittgenstein. Wir werden eine der letzten Sitzungen Ludwig Wittgenstein und dem Tractatus Logico-Philosophicum widmen. Das ist der Höhepunkt der Sprachphilosophie, aber auch der semantischen Analyse im 20. Jahrhundert. Warum das gut ist und warum ich das unbedingt als Extrasitzung machen wollte, liegt einfach darin, dass wir seit dem letzten Sommer ein Sprachkorpus haben, nämlich Wittfinder. Das ist gemacht in München und Bergen in Norwegen, der Universität Norwegen. Wittfinder beinhaltet alle Faksimilen, die Wittgenstein je geschrieben hat. Das heißt, wir werden semantische Analyse von einigen Paragraphen aus Tractatus anhand, wir nehmen ein Wort, geben wir einen Wittfinder rein und finden wir alle Kontexte, in denen das Wort, das wir semantisch analysieren, bei Wittgenstein vorkommt. Sogar in handgeschriebenen, manche sind von ihm selbst gestrichen. Und das Beste ist, wir können Englisch und Deutsch vergleichen, die er selbst übersetzt hat. Besser geht nicht. Ja? Ich möchte auch, dass wir semantische Analyse ein bisschen moderner erfassen oder moderner empfinden, weil es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, korpuslinguistisch semantische Analysen durchzuführen. Ja, man denkt, okay, nur Morphologie und Syntax, Pragmatik weniger, aber Semantik geht mittlerweile auch. Man muss das nur einfach schlauer verpacken. Ich überspringe eben jetzt diese Entwicklung, was ich vorhin gesagt habe, und komme zu diesen Zeichentypen. Das ist übrigens ein klausurrelevantes Thema. Es gibt diese Einigung darüber, dass wir Zeichentypen nicht auf der Ebene der Semantik, sondern auf der Ebene der Semiotik, also alle Zeichen, auch Verkehrszeichen, auch irgendwelche Schilder, alles ist damit gemeint, insgesamt von drei Typen sind. Und da müssen wir jetzt sprachliches Zeichen irgendwie zuordnen. Zunächst mal haben wir Icon, Index und Symbol. Und habe ich jetzt, also das hier gilt eigentlich vier unten. In welcher Ordnung stehen die zu den Objekten, worauf die sich dann beziehen? Einmal bilden die Struktur ab, also es ist übereinstimmend, zum Beispiel ein Porträt. Ja, es ist nicht eins zu eins das, was man live sieht, aber es bildet ab. Ja, das ist ein Icon, Vorstellung über Icon. Index ist etwas, was eine ganz bestimmte Inferenz von uns verlangt. Ja, ich stehe da und sehe ich auf Pfeil da rechts. Hey, was will er denn eigentlich da? Ich gehe links. Nein. Er verlangt von mir eine intellektuelle Leistung, auf etwas zu inferieren, auf etwas zu schließen. Ja, jedes Mal, wenn ihr Pfeile seht, dann schließt er auf eine ganz bestimmte Richtung hin. Ja, da ist nicht eben Autobahn bemalt, ikonisch, sondern da steht nur ein Pfeil. Und das reicht, einen ganz bestimmten Weg zu gehen. Warum? Weil er etwas auf etwas hin schließt. Ja? Sagen wir mal so, der gibt Symptome für eine ganz bestimmte Bedeutung. Ich glaube, das ist ein akkurates Wort für Index. Ja? Der zeigt bestimmte Symptome von etwas. Ja? Ich assoziiere damit immer Krankheit, Symptome für eine Krankheit. Aber also das gilt trotzdem für einen Index. Symbole haben nichts damit zu tun, was sie ausdrücken. Und das ist das sprachliche Zeichen. Ausgenommen natürlich onomatopäische Elemente. Ja? Also das sprachliche Zeichen ist pur Symbol. Und deswegen habe ich hier wie dann die Klausuraufgabe dann aussehen wird ungefähr, simuliert. Man muss jetzt zuordnen. Was denkt ihr jetzt? Welche von diesen drei Zeichen ist ein Ikon, Icon? Und welcher Index und welcher Symbol? Ja. Das erste ist Ikon. Okay. Wer stimmt dem zu?
Also je nachdem, wie man das definiert, je nachdem, weil ich habe jetzt das zweite als Toilettenzeichen interpretiert. Wenn ich das jetzt nicht suche, würde ich das nochmal tauschen.
Okay, was soll ich jetzt machen? Okay, das soll ich jetzt hier tun. Okay? Ich wiederhole das ganz kurz. Ja? Icon ist, stimmt damit überein, was es bezeichnet. Index gibt leichte Symptome und verlangt von uns einen Inferenzprozess, auf etwas hin schließen. Und das dritte Symbol hat nichts mit Einhalt zu tun. Okay, was ist das? Okay, Schuhe sind auf jeden Fall hier, meinst du? Okay, und das hier, wo soll das hin? Das ist Index. Ich meine, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als hier hinzusetzen. Okay? Deine Version war, also das hier, richtig? Das war deine Version? Oder würdest du das revidieren?
Also so nehme ich es auch.
Okay, Chloe.
Also ich hätte das tatsächlich so getauscht, wie der Teil angenehm ist, denn es geht ja hier nicht um Fußbekleidung, sondern es geht ja offenbar um Menschen.
Ich meine, in alle drei geht es um eine und dieselbe Bedeutung.
Genau, es geht
Gender, in alle drei. Also so nicht. Es ist die Bedeutung immer dieselbe, nur unterschiedlich abgebildet. Einmal stimmt mit der Inhalt überein. Ich meine, okay, der steht schon mal richtig. Warum? Weil das ist tatsächlich eine kulturelle Konvention. Ja, in östlichen Ländern findet man das nicht. Und hier ist es eine Einigung dafür. Wäre das universell? Warum? Weil Ikonen müssen universell sein. Darüber darf keine Diskussion, weil die eben direkten Bezug, irgendwie Abbildrelation, fast 1:1-Relation, idealerweise ein Porträt, Selfie. Ja? Wäre ja zum Beispiel eine direkte Abbildung. Lassen wir das, wir lösen das vielleicht mal erstmal aus. Also ich glaube, Antwort können wir hier prüfen. Gedreht war richtig. Also, richtig war eben das hier, direkter Bezug und hier Symptome, weil da High Heels und irgendwelche männliche Boots da abgebildet sind. Sofort, prüfe das. Also das wäre meine Argumentation. Das habe ich jetzt überlegt für mich, aber ich würde sagen, hier sind, okay, woran merkt man, dass es hier um Frauen und Mann geht? Um eine Kleidung. Kennt ihr eigentlich das mit Doing Gender? Dass eigentlich Gender nichts mit Geschlecht zu tun hat, sondern das sind sozial gemachte Entitäten. Also zwei kleine Kinder sind auf FKK-Strand und sagt ein Kind zum anderen, sag mal, sind das eigentlich Männer oder Frauen? Und das andere Kind sagt, keine Ahnung, die haben ja keine Kleidung. Woher soll ich das wissen? Also das ist im Endeffekt Doing Gender. Ja? Also ein Mann, glaube ich auch, besonders in Frankfurt hin und wieder in Frauenkleid auch gesehen. Ich meine, kein Problem. Wenn man das so möchte, dann mache ich das und so. Ja? Deswegen, aber ich würde trotzdem sagen, unabhängig jetzt davon, also jetzt sehr konventionell gehe ich jetzt damit um und sage, der bildet die Realität relativ direkt ab. Deswegen ist das für mich ein Icon, für mich. Der gibt einfach Indiz anhand eines Elementes und das ist deswegen ein Index. Ja? Es gibt nicht alles, aber gibt schon so einen Teil. Und das ist komplett Symbol. Also das hat mit der Inhalt tatsächlich nichts zu tun. Also das sind einfach männliche und weibliche, glaube ich, Chromosomen einfach so abgebildet. Und das nicht, irgendwas, weißt du nicht, welche Tradition das Symbol hat? Ich weiß, dass das westlich determiniert ist, also in der westlichen Welt. Korrigiert mich ruhig.
Nee, das stimmt, aber ich kann vielleicht ergänzen, dass das eigentlich ein astrologisches Symbol
ist. Ach was, okay.
Die sich eben auf die Planeten beziehen.
Ach, also Venus und irgendwas, ne?
Genau, die lassen sich dann eben auch auf Gegenstände der mythologischen Götter, die mit den Planeten assoziiert sind, also der Pfeil und dem Spiegel.
Ah!
Das sind abstrahierte Pfeile und
Spiegel. Sehr schön, da habe ich was gelernt, ja, siehst du. Okay, sehr gut.
Also man könnte dann auch von Venus natürlich eigentlich sprechen, weil sie eben Gegenstände abbilden. Nur sind die Gegenstände selber wieder symbolhafte Zeichen und so weiter.
Ja, also das heißt, wenn man eben diese Prädisposition nicht hat, würde man nicht darauf kommen. Und du bist ja sicher, das ist keine Volksetymologie oder so. Es ist irgendwie. Okay, sehr gut. Okay, also ähnlich, das Thema wird auf jeden Fall in der Klausur auftauchen und ähnlicherweise wird das auch kommen. Ich werde jetzt Saussure übersprungen, überspringen, weil wir darüber gesprochen haben, über Konventionalität und über Konventionalität eines Zeichens, über die Linearität eines Zeichens. Das sind sehr leicht zugängliche Themen. Was ich aber an der Stelle hervorheben würde, da ich hier Begriffe aufgeschrieben habe, bitte zwei Begriffe nochmal dazu. Token und Type. Ja, Token und Type. Bisher oder aus der Einführungsveranstaltung sind zwei Begriffe korpuslinguistisch besetzt. Ja? Wenn Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen hinter Fliegen. Ja? So ein Satz. Wie viele Tokens und wie viele Types werdet ihr haben? Ja? Wir haben meinetwegen 12 Token, wir haben aber 3 Types. Ja? So haben wir das in der Korpuslinguistik gehabt. Hier wird aber das neu besetzt oder beziehungsweise neu reinterpretiert, weil das ist jetzt relativ neue Strömung. Token sind tatsächlich textuelle oder in der Rede realisierte Sememe oder Lexeme. Das sind die Token. Es gibt aber noch abstrakte Benennungen. Und ich habe gesagt, wir können über Sprache nicht ohne Sprache sprechen. Ja, und deswegen, wenn wir Konzepte bezeichnen, in der Schriftsprache machen wir Kapitalbuchstaben daraus. Das sind die Types, das sind die sogenannten Systemzeichen. Ja? So in diese Richtung geht das ungefähr. Ich wollte eigentlich heute den einen Teil, aber also aus der Folie eigentlich soll das transparent ausgehen, was damit hier gemeint ist. Okay, vielleicht zwei Begriffe noch, Extension und Intention. Intention und das klassische Beispiel für eine Extension einer Entität der realen Welt mit zwei Intentionen. Das ist einmal Morgenstern und Abendstern. Und in beiden Fällen geht es hier um Venus, der aus zwei verschiedenen Himmelsrichtungen gesehen wird, an zwei verschiedenen Tagesphasen gesehen wird. Und das Beispiel ist Klassiker, kommt von Gottlob Frege, der eben diese Binarität oder diese Ambiguität eines sprachlichen Zeichens durch Extension in die reale Welt auflösen wollte. Ja? Er hat einfach das Beispiel gefunden, wie man solche Ambiguität einfach nivelliert. Warum? Weil seit Gottlob Frege oder ab Gottlob Frege wird ein, ich weiß nicht, es ist eine Riesendisziplin, natürliche Sprache in eine logische, künstliche Sprache abzubilden. Wir werden ganze Sitzung darüber sprechen, was eigentlich logische Semantik oder logische Analyse eines Zeichens, unter anderem auch natürliches, sowie Sprache besteht. Aber das ist einfach, das Beispiel ist relativ antiquiert, sollte aber einmal schon mal in der Semantik darüber gesprochen sein. Also war relativ leicht zugänglich. Frege konnte das jedem erklären, vor 150 Jahren. Ja, es ist relativ leicht zugänglich, aus zwei verschiedenen Himmelsrichtungen in zwei verschiedenen Tagesphasen, einfach morgens und abends, sieht man einfach Venus, und das Abendstern oder Morgenstern, dabei handelt es sich um ein und dasselbe Planet. Ja? Was ist jetzt Intention und Extension? Ich habe das als Beispiele gebracht. Wir haben eine Intention, wenn wir das Dreieck vorstellen, das, was da oben steht, das wäre ja die Intention, mit vier Beinen eine Rücklehne und gelegentlich Armlehne versehen, das Sitzmöbel für eine Person. Das ist aus dem Duden. Und da haben wir eine Extension, alle möglichen Stühle, die man als Sitzmöbel irgendwie, keine Ahnung, bei Ikea oder sonst wo trifft. Ja, das wäre eine Extension dafür. Ja? Also diese Relation ist, was hier fällt, wäre jetzt, also das ist das Dreieck, was ich vorhin gezeigt habe, was hier, also diese Ebene und hier kommt jetzt meinetwegen sowas. Sprachliches Zeichen aus dem Georgischen für Stuhl, zum Beispiel. Beispiel und alles Mögliche. Ja? Das ist das. Und diese durch Intention und Extension, das ist eben, das wir seit Frege kennen, da haben wir schon eine ordentliche, also klare, was haben wir damit erklärt? Diese Linie hier, diesen Vektor haben wir erklärt. Welche Relation zwischen beiden stehen? Ja? Das ist eine abstrakte Ebene. Wir würden hier zum Beispiel das hier mit großen Buchstaben schreiben, so wie Hund vorhin geschrieben war. Und hier haben wir eine Entität aus der realen Welt und da haben wir das sprachliche Zeichen. Und einführend in dieser Sitzung habe ich die Autonomie dieses Zeichens versucht zu betonen und dass das auch so behalten wird. Weiterhin. Ich hoffe, dass ich jetzt das überspringe jetzt auch. Es ist nicht weiterhin interessant. Aber das, wofür wir dieses Arbeitsblatt, nehmt das bitte mit und dann vielleicht versucht das auch zu Hause selbstständig zu machen. Das ist auch Klassiker an Merkmalsemantik eines Wortes. Nämlich, wir haben hier eine Extension von Vogel und wir haben Kiwi, Spatz, Strauß, Pinguin, Küken. Und dann haben wir hier eine verschachtelte Darstellung an verschiedenen Merkmalen, die sie miteinander teilen. Nichts anderes als Bach und Fluss, als wir die in kleinsten Sememen aufgegliedert haben. Das sind auch die solche Sememen wie zum Beispiel kann fliegen, hat Federn, hat die Form, also so eine Form, ja? Keine Ahnung, hier Schnabel oder so, ja? Hat Flügel, ist nicht domestiziert, legt Eier, hat einen Schnabel und so weiter und so weiter. Obwohl ich weiß nicht, ob kann fliegen bei Pinguin geht. Ja? Es ist immer noch, passt das hier unter dieser Extension ein Pinguin oder nicht? Ja? Es wird sehr viel darüber diskutiert. Ja, was ist eigentlich Archilexem dafür? Man denkt, okay, wow, das ist so einfach zu bestimmen. So einfach ist das gar nicht. Ja? Was ist eigentlich am schlimmsten, am schwierigsten ist das tatsächlich, die beiden Pole dieser Ranking-Tabelle zu bestimmen. Was ist eigentlich Archilexem und was ist Classem? Was ist das, was alle einigt und das, was ist das, was die Einzelne von allem unterscheidet? Beide Extremen, so eine Klasse, ist am schwierigsten zu bestimmen, wenn es natürlich um solche Sachen geht. Uns interessiert für semantische Analyse aber etwas Komplexeres und ich habe die Grundannahme hier nochmal aufgeschrieben. Das ist die oft verwendete Form Matrix-Darstellung und wir haben hier eigentlich, sollte das so, auf diesem Blatt ist das genau andersrum. Wir haben hier die einzelne Lexeme, Zusammensetzung von Sememen zum Beispiel, Verwandter, Eltern, Vater, Mutter, Geschwister, Bruder, Schwester, Kind, Sohn, Tochter, Onkel, Tante, Cousin, Cousine, Neffe, Nichte. Ja? Verwandtschaftsbegriffe einer Sprache aus dem Deutschen. Ja? Weiß nicht, mich stört zum Beispiel, dass man sowohl Bruder von Ehefrau als auch den Ehemann von Schwester Schwager nennt. Ja? Zum Beispiel, es ist nicht differenziert genug. Ja? Zum Beispiel im Kaukasus ging es gar nicht. Da wird extremst genau mit einem extra autonomen Lexem bestimmt, wer in welcher Verwandtschaftsbeziehung steht, weil dann später dadurch irgendwelche Erbschaftsansprüche entweder oder nicht angehoben werden. Hier, ganz wichtig, also es ist nicht einfach benennen, nicht benennen, das hat die wirtschaftliche Folgen. Ja? Hier scheinbar nicht, das ist Outlaw-Zone, also da kann man ja keine Ansprüche, deswegen kann man alle zusammenpacken. Interessant ist aber, dass wir die Merkmale etablieren. Die Aufgabe ist hier auch für euch, die Merkmale zu etablieren. Ich mache ein paar Vorschläge und dann können wir darüber reden. Also, Lebewesen, Mensch, Verwandter, direkt verwandt, gleiche Generation. Das Beispiel mit dem Türkischen war eben gleiche Generation, wenn ich Onkel sage, minus gleiche Generation, zum Beispiel Neffe und Onkel. Die beide sind unterschiedliche Generationen. In dem Türkischen ist das durch das Alter nochmal mit einem Alternativbegriff. Also ich meine, wie ist Onkel im Türkischen?
Dayı.
Okay, benannt von einem Neffen oder Nichten zum Beispiel. Würdest Stell dir mal vor, du hast einen Onkel. Egal, du hast einen Onkel. Dein Onkel. Stell dir mal vor, der ist jünger als du, und zwar viel jünger als du. Hättest du Probleme trotzdem, dahin zu nennen? Weil dahinter angeblich durch Alter verursachte Höflichkeitsstrategie steckt. Und wenn man klein ist, muss man ja nicht großartig Höflichkeitsstrategie auffahren oder Face-Saving. Egal. Aber wie gesagt, das ist sehr kulturell bestimmt, wollte ich sagen. Und wir merken uns einfach die Form, die hier steckt. Okay, und schauen wir kurz auf diesen Blatt. So viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe ja die Verba dicendi aufgeschrieben, die Verben des Redens oder die Kommunikationsverben des Deutschen. Wenn wir jetzt oben schreiben würden, auf der ersten Seite, kann ich das eigentlich hier auch aufmachen von unserem... Das ist übrigens hier Arbeitsblätter, lade ich hier hoch. Oh, sorry. Komm. Arbeitsblätter werde ich in jeder Sitzung hier hochladen. Warum funktioniert das jetzt nicht? Bitte, ja, jetzt. Ne, hier, genau. Größer machen. Wenn wir jetzt hier schreiben würden, zum Beispiel performativer. Performativer sind solche Verbalstämme, die nicht nur etwas aussagen, sondern auch tun, dasselbe, was sie aussagen. Das sind Performativer. Die stellen etwas dar, was sie selbst bedeuten. Ist das klar? Wer hat Pragmatik nicht gemacht noch? Okay, das lernen wir in der Pragmatik, aber voraus können wir jetzt sagen, Performativer sind Bedeutungen oder die Wörter, die nicht nur etwas auf etwas hinweisen, sondern selbst, indem man die ausspricht, auch die Bedeutung darstellt. Wenn ich jetzt sage, ich denke, heute wird es regnen, dann sage ich das nicht nur, sondern ich denke das tatsächlich. Also ich tue das. Ich sage das nicht nur, ich tue das. Nicht alle können das, nicht alle Verben können das. Wenn ich jetzt das hier zum Beispiel behaupten, ja, meine Damen und Herren, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Erde Kugel ist. Ja? Ich sage das nicht nur, ich tue das tatsächlich. Das wäre auf jeden Fall performativer. Ja, an der Stelle möchte ich anmerken, dass lalala, ja, würde auch ein performativer sein. Ups, nee, hier nicht. Ja, und ich möchte euch jetzt erzählen, wie ich gestern zur Arbeit gekommen bin. Tut er nicht. Er leitet eben die Erzählung ein. Aber er tut die Erzählung an sich nicht. Ich würde jetzt hier ein Minus stellen. Warum ich so sicher bin, sage ich euch gleich. Im Deutschen gibt es ein wunderbarer Test, was ein Performativer ist und was nicht. Überall, wo das Wort hiermit vorne interpretierbar ist, ist ein Performativer. Hiermit erkläre ich, hiermit bemerke ich, hiermit belobige ich, aber hiermit beschimpfe ich, das gibt es nicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier sage, hiermit lobe ich dich, würdest du dich gelobt fühlen, aber wenn ich sage, hiermit beschimpfe ich dich, also es tut nicht das, was es bedeutet. Ja? Also ist kein Performativer. Ne? Also das wäre zum Beispiel berichten, ja? Genauso. Hiermit erkläre ich dich zum Ritter. Ja, es ist performativer. Im Englischen, herbei, ich glaube, ich bin jetzt kein Englisch-Muttersprachler, aber was würdest du sagen? Herbei, würde auch passen, oder? Hereby I declare oder hereby I claim, lalala. Ja, würde ja auch genauso als performativer Test dafür gelten. Das wäre ja zum Beispiel ein Beispiel. Ja? Zum Beispiel mündlich, schriftlich. Ja? Behaupten kann man mündlich, kann man auch schriftlich. Bemerken kann man mündlich, aber kann man auch schriftlich. Erzählen, weiß ich nicht. Ich würde sagen, umgekehrt. So, würde ich sagen, oder? Erzählen? Nee, oder? Kann man auch, Roman auch, ist in Erzählung, ja. Wo habe ich hier Minus gestellt? Ah, hier, beim Sprechen. Ich habe doch hier, sprechen ganz klar, mündlich, aber nicht schriftlich. Ja, reden, ganz klar, mündlich, aber nicht schriftlich. Ihr merkt, dass man so ein Raster aufstellen kann in diesem Raster. Warum ich das sage, in der Klausur kommt natürlich viel kleinere, aber kommt auch so ein Matrix. Und das soll, wichtig ist für mich die Besetzung von dem hier. Ja? Ich habe hier vieles reingeschrieben. So, ich werde das, was ich dann gemacht habe, hochladen, wie ich das hier gelöst habe. Das ist aber ein Vorschlag, okay? Das ist ein Vorschlag. Zum Beispiel, ausführlich. Behaupten ist ausführlich. Bemerken, wo habe ich denn Minus? Was war? Ach so, ja. Wir operieren die ganze Zeit ja mit Plus und Minus. Entweder oder. Wir haben auch noch Null. Das ist, wo die Aussage trifft oder trifft nicht zu, nicht zu machen ist. Also weder noch Relation. Und ich hatte zum Beispiel bei ausführlich, behaupten, bemerken, besonders vielleicht beim Bemerken. Ja, es ist ja tatsächlich nur so eine Randbemerkung und ich muss das nicht unbedingt ausführlich darstellen. Begründen, dann wird das nicht mehr Begründung, sondern wird ja vielleicht eine ganz andere Redesorte sein als nur eine Anmerkung. Das ist eine Interpretationssache. Ja? Also geht, wenn wir jetzt Verwandtschaftstermine hätten, das ist ja kulturell klar terminiert und das sind klare Grenzen. Bei sowas sind die klaren Grenzen natürlich, besonders wenn das so lang ist, nicht gegeben. Ja, ja, also ich wollte jetzt, das Beispiel davor ist, das wird überall tausendmal durchterkaut. So einfach ist es aber nicht, so eine Matrix zu erstellen. Es sind nicht überall so die Grenzen für semantische Merkmale, für Sememe so klar. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Uns die schlauen Merkmale hier überlegen, wie wir auf ein Klassem hinkommen. Florian?
Ich habe eine Frage in Bezug auf das vorherige Schaubild. Das schieben ja. Wir jedenfalls so Prototypen sind. Und das ist jetzt ja wieder mehr so binär. Ja? Wie genau werden die zwei irgendwie so miteinander interagieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, das sind nicht unbedingt auseinander zu trennende Methoden. Die Prototypen-Semantik lebt natürlich von Merkmalsemantik, indem man aus Merkmalen bestimmte Prototype etabliert und sagt, okay, das ist jetzt prototypisch. Deswegen ist auch diese Geschichte mit Pinguin überall, als dass Prototypen-Semantik lückenhaft ist. Aber es ist tatsächlich nur ein Pinguin, mein Gott. Ja, der hat aufgehört, eines Tages zu fliegen. Und ja, also Prototypen-Semantik ist sehr wichtig. Besonders in der logischen Semantik ist das sehr wichtig. Ja? Wir gehen aber erstmal nicht so weit. Du hattest recht, weil in der Verwandtschaftsbegriff alles so klar voneinander getrennt ist, kann man ja die Prototypen aufstellen. Onkel, prototypischerweise alt als Neffe. Prototypischerweise. Ja, sofern das nicht der Fall ist, in den besonders auf Höflichkeit bedachten Sprachen gibt es Konflikte. Ich muss ja irgendwo Erzois Hausarbeit raussuchen, er hat darüber eine Arbeit geschrieben. Ja? Also wir. Nochmal zurück, in der Klausur wird tatsächlich darauf ankommen, und wir werden das in Dummy nochmal üben, dass man hier tatsächlich die bestimmte, zum Beispiel feierlich habe ich hier geschrieben, ja, feierlich, weiß ich nicht, feierlich, feierlich an, vielleicht auffordern ist nicht feierlich, anweisen ist nicht feierlich. Gratulieren, ja, definitiv. Und bei anderen können wir tatsächlich einfach Nulls schreiben. Plus, Minus oder Null. Die Aussage ist nicht möglich. Ja? Das Ziel ist aber, für jeden Einzelnen von denen ein Klassem zu finden. Ja? Deswegen, die Liste wird nicht so lang sein, auf keinen Fall. Aber dafür können wir das hier schon mal üben auf diesem Blatt. Okay? Und der letzte Punkt, wir haben noch eine Minute. Ich finde das... ich könnte das irgendwie thematisch nirgends unterbringen, aber habe ich dann trotzdem überlegt, dass doch bei den Übersetzungen ist sehr interessant, bei den Wortfeldern, also ich habe jetzt ein Wortfeld für Schlangen das im Deutschen, das ist sehr interessant, dass im Deutschen ein Wortfeld manchmal so kontextabhängig ist und in manchen Sprachen für jeden Kontext ein extra Lexem noch existiert. Und ich habe jetzt das Wortfeld für Schlagen des Deutschen mit dem Wortfeld des Schlagens im Englischen abgeglichen. Also Sprachwissenschaftler sollten öfter mal die Didaktikforschungen, also Unterrichtsdidaktik der Sprachen mal lesen. Also unglaublich sehr gute wissenschaftliche Beobachtungen, Empiriker besonders. Also man entnimmt so viel Material aus Unterricht der Sprachen heraus, wie die Sprachen sich gegeneinander verhalten. Das ist auch aus dem Englischunterricht, also aus der Didaktik des Englischen. Er schlug die Stühle kurz und klein, he bit the chairs to pieces. Er schlug seinen Bruder grün und blau, he bit his brother black and blue, ist schon, ne? Grün und blau, black and blue, ist interessant. Er schlug den Einbrecher mit einem schweren Schlag zu Boden, he struck the burglar down with a heavy blow. Ja? Wir haben schlug, 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 wir haben bit und struck. Ja? Und ich habe mal durchgespielt, was ist, wenn wir das ersetzen würden. Und ich hab das gesichert bei Muttersprachlern, dass das grammatisch absolut unused ist. So, dass das grammatisch nirgends als klar definiert wird. Übersprungen ist, warum das so ist, der Grund liegt darin, wiederum an der ganz bestimmten semantischen Merkmalen. Diese semantische Merkmal ist ja sehr reduziert dargestellt, aber macht euch selbst die Gedanken, weil im Deutschen haben wir ja zum Beispiel nicht nur Schlangen im Prinzip von auf Gegenstand schlagen, sondern die Uhr hat geschlagen zum Beispiel. Ja? Wie ist das im Türkischen auf Klavier spielen, das Wort für spielen? Schlagen?
Stellen. Çalmak.
Wie?
Stellen.
Auf Deutsch?
Stellen.
Stellen.
Nein.
Ah, okay. Also ja, interessant, ja?
Also das passt dann dazu, ich glaube im Portugiesischen ist es Vokal.
Und das heißt?
Piano.
Also schlagen.
Schlagen.
Das wollte ich, genau. In vielen Sprachen, ich wusste jetzt nicht mehr welchen, aber ein Schlagen ist tatsächlich für Spielen oder zum Beispiel telefonieren. Telefonieren. Also, ihr kennt ja den Witz von Henning Grätz, ne? Als englischer Professor zu seinen Studenten sagt, ja, ruf mich an. Das stimmt. Diary, also so dieses Teil, was man gedreht hat. Der hat nicht ruft mich an, sondern ruft mich an. Ja, und ich glaube, als ich gefragt habe, warum Schlagen auch was hat mit Telefonieren zu tun hat, ursprünglich musste man verbunden werden, indem man drauf geschlagen hat. Und da saß eine Frau und die hat diese Teile hin und her gesteckt. Und das Wort ist geblieben als semantisches Feld fürs Telefonieren oder Anrufen. Anrufen, ja? Nicht mehr, also jetzt ist das anders. Okay, und wir gehen auf diese semantische Eigenschaft von Iterarität und iterativ und punktuell. Beides, also Iterativität ist eine Aktionsart. Wer kann hier Russisch? Untersprachlich am besten? Kannst du untersprachlich? Sehr gut. Also das Russische hat manche sagen über 80 verschiedene Aktionsarten. Aktionsarten sind sowas wie Aspekt, aber auf keinen Fall ein Aspekt. Also Art der Handlung. Wenn man auf das deutsche Wort für blühen, erblühen, umformuliert, dann bezeichnet man damit eine Handlung, aber die erste Phase der kompletten Handlung des Blühens, erblühen. Diese Aktionsart nennt man inhortiv, Anfangsphase einer kompletten Handlung. Und so ist das zum Beispiel iterativ, ist mehrfache Wiederholung einer ganz bestimmten Handlung. Und dafür ist Bit geeignet, aber auf keinen Fall punktuell, also schlagen. Der hat nicht einmal Faust rausgeholt, sondern vielleicht zweimal oder dreimal und diesen Metallgegenstand oder was war das, mit einem schweren Schlag. Er hat das vielleicht mehrfach gemacht. Also das war iterativ, eine ganz bestimmte Aktionsart, eine bestimmte Art der Handlung. Aber dafür nicht punktuell. Was Hit ist tatsächlich einmalig. Dahinter steckt ein Klassem der Einmaligkeit, aber nicht also Punktualität und nicht die Iterativität. Okay, was war am Ende? Genau, am Ende habe ich gesagt, dass die Klausur relevante Themen aus dieser Sitzung, das hoffe ich euch helfen wird, wenn ihr euch für die Klausur vorbereitet. Also wie gesagt, ich muss irgendwie dem gerecht werden, dass wir hier kein Tutorium haben. Deswegen vielleicht anhand dessen das semiotische Dreieck Zeichentypen, das mit dem Spiel, was ich euch gezeigt habe, und Merkmalsemantik bzw. Matrix, und das ist die gute Übung dafür. Danke, bis nächste Woche.